Wie macht ihr das eigentlich mit Sextoys? Achtet ihr genau darauf, was ihr für Vibratoren, Analplugs oder Masturbatoren kauft? Oder wie sieht's aus mit sowas wie Schadstoffen? Was ist da drin? Oder was könnte passieren mit unseren Daten, wenn man jetzt ein Toy hat, das auch per App steuerbar ist? Was ist mit der Gebrauchsanweisung? Also all das hat sich Stiftung Warentest genauer angeschaut. Konkret wurden 19 Toys unter die Lupe genommen. Welche genau das sind? Die komplette Liste gibt's am Ende der Folge. Das Ergebnis ist aber schon krass, weil nur 7 haben quasi, wenn man so will, diesen Test bestanden. Also nur 7 können wir laut Stiftung Warentest ohne Bedenken nutzen. Und ich nehme das Ganze mal zum Anlass, durch den Test auf Mängel oder ich sag mal Knackpunkte einzugehen, die wir generell im Blick haben sollten, wenn wir Sextoys kaufen oder benutzen, auch was jetzt eben Material und Pflege angeht. Wir gehen rein. Schön, dass ihr dabei seid.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Shanley Anwar.
Wer früher Sextoys wollte, musste teilweise noch so ein bisschen zu schmuddeligeren Sexshops gehen manchmal oder online bestellen. Heute wird Sexspielzeug ja sogar im Drogeriemarkt um die Ecke verkauft. Kann man sich neben Gleitgel, Kondom, aber eben auch Kontaktlinsen, Shampoo, Reiswaffeln und so weiter direkt mitnehmen. Und es gibt Umfragen, dass jede zweite von uns Toys benutzt gerne, egal jetzt ob als Paar zu zweit oder zu mehreren oder beim Solo-Sex zur Selbstbefriedigung. Machen da übrigens, fand ich ganz interessant, Frauen tendenziell etwas mehr als Männer, binär gedacht jetzt. Und weil Sextoys immer weiter verbreitet sind, hat sich Stiftung Warentest 19 solcher Toys genauer angeschaut. Und zwar so richtig unterschiedliche Preise von 12,45 Euro bis 209 Euro, alles dabei. Ganz viele Markenführer dabei, auch eben die, die man in der Drogerie bekommt, mal eben um die Ecke. Und die haben geprüft, wie sicher sind die Dinger überhaupt. Und über die Ergebnisse spreche ich jetzt mit der Kölner Sexualberaterin Luisa Schröder auf Insta unter Lustgenuss unterwegs. Hello.
Hi, schön, dass ich da sein darf.
Schön, dass du da bist. Und du kennst dich eben mit Sextoys auch nochmal besonders aus, weil du ja auch beim Kauf von Toys berätst Leute, wenn sie sich überlegen, was will ich. Also hast du da auch individuelle Tipps parat. Vielleicht erstmal, Luisa, bevor wir über Sextoys sprechen, doch auch nochmal die Überlegung, wie sehr brauchen wir sie eigentlich für unser Sexualleben, für ein erfülltes. Geht eigentlich auch für viele ja ohne.
Auf jeden Fall. Also Sextoys sind auch, würde ich sagen, ein Add-on oder eine Möglichkeit auch, sich selber zu stimulieren, als auch natürlich im partnerschaftlichen Sex irgendwie noch ein bisschen was auszuprobieren. Es kann natürlich aber auch helfen, wenn ich zum Beispiel gut kommen kann durch klitorale Stimulation und ich habe zum Beispiel penetrativen Sex, dass ich vielleicht noch ein Sextoy habe, was mir dann erleichtert, irgendwie mich klitoral zu stimulieren. Also es ist auch eine tolle Möglichkeit, um auszuprobieren, was mir gefällt. Es kann einfach toll sein und schön sein, aber es ist kein Muss.
Genau, ich will es so vorweg sagen, dass es jetzt nicht darum geht zu sagen, ihr müsst jetzt alle Sextoys kaufen, sondern es ist ja so, viele haben sie einfach zu Hause, haben schon Dinge ausprobiert und ich finde es deshalb wirklich spannend, sich anzugucken, was Stiftung Warentest gemacht hat. Jetzt hatte ich dir, Luisa, gesagt, komm bitte rum, komm vorbei bei eine Stunde Liebe, aber ich sag dir nicht vorher, was die Ergebnisse sind und schau sie dir vorher auch nicht an, damit du wirklich hier reagieren kannst auf das, was kommt. Also erstmal vielleicht, um diesen Test zu erklären. Diese 19 Toys sind einzuteilen in 3 Kategorien, die getestet worden sind. Und es waren vor allen Dingen nur bekannte Marken, viele Markenführer, jetzt nicht irgendwie, ich nenne es jetzt mal so despektierlich, nicht irgendein Schrott von Temu oder sowas, sondern wirklich Sachen, die man irgendwie kaufen kann in Läden oder online. 12 Vibratoren sind dabei und Dildos. Die machen auch den größten Anteil des Sextoy-Marktes aus. Dann wurden noch 4 Masturbatoren getestet. Ich hatte hier mal, Luisa, eine Folge bei Eine Stunde Liebe, wo ich mit einem Urologen drüber gesprochen habe, der auch irgendwie über Sextoys erzählt hat. Und der hat das dann Taschenmuschi genannt. Das ist wohl der, ich gefühlt so, ja. Oldschool-Name dafür.
Kenne ich auch. Ja, ist nicht so der tollste Begriff.
Nicht der tollste Begriff. Ich fand es auch, aber ist so. Also darin kann man dann den Penis stimulieren. In solchen Masturbatoren.
Genau, ich kenne es auch als Flashlight tatsächlich, also Flash wie Fleisch.
Genau.
Ich glaube, weil es so ein bisschen an die Form einer Taschenlampe erinnert.
Das ist übrigens ein Modell, was auch getestet worden ist. Das ist ein spezielles Modell. Flash wie eben Fleisch und dann Light und das ist wie eine Taschenlampe. Genau. Und dann gab es noch unter diesen 19 getesteten Sextoys 3 Analplugs. Und vielleicht können wir genau, was wir jetzt gerade angefangen haben, so ein bisschen zu gucken, wie sehen die Dinge eigentlich aus, bisschen diese Kategorien mit Definitionen versehen. Also einmal vielleicht fangen wir beim Dildo an.
Ja, das, der Klassiker auch irgendwie, ne?
Ja, also penisförmiges Toy.
Genau, also es gibt tatsächlich auch Dildos, die so ein bisschen weggehen von diesem wirklich penisförmigen. Da haben zum Beispiel wir in dem Shop, wo ich arbeite, auch ein Modell, aber die klassische Version ist natürlich irgendwie so phallisch. Mhm. Und genau, ich würde auch sagen, der ist natürlich sehr viel nutzbar. Also den kann man als Strap-on nutzen, den kann man anal nutzen, vaginal.
Wichtig ist, dass der keinen Motor, also keine Vibration hat. Ne? Den kann man für eine innere Stimulation nutzen. Genau, hast du schon gesagt, vaginal, anal, beides geht. Druck, Bewegungen, das sind so Dinge, die man damit machen kann. Dann Vibrator, auch genau. Eigentlich oft phallusartig, penisförmig.
Ja, wobei ich jetzt direkt auch bei Vibratoren direkt unterscheiden würde. Also ich kenne eben die Auflegervibration, es sieht so ein bisschen aus wie so eine Computermaus in vielen Fällen, also ja. Ein bisschen vulva-mäßig geformt, kann man einfach auf die Vulva drauflegen, gibt es aber auch ganz viele verschiedene und es gibt auch dann eben die klassischen Vibratoren, die aussehen wie Dildos und es gibt natürlich die Druckwellenvibration noch. Die auch sehr bekannt ist.
Genau, was du mit dem Auflegevibrator sagst, da hat Stiftung Warentest eingetestet, der hat so eine Rosenform. Love Honey. Ich fand es auch spannend, dass die in ihrem Artikel schreiben, dass ihre These ist, ganz viele Sextoys gehen auch weg davon, dass sie direkt sichtbar als Sextoys erkannt werden können. Ja. Haben ja also wirklich sehr schickes Design, Formen, Farben und so weiter. Und da war aber auch die These, ich dachte immer so, das ist so eine Ästhetikfrage, dass es auch, dass es, wenn du es zu Hause irgendwo rumstehen hast, dass es jetzt nicht schmuddelig wirkt oder so. Aber die haben dann auch nochmal so beschrieben, dass es viel darum geht bei Herstellern, dass die auf Social Media, wenn die dafür Werbung machen wollen, halt nicht rausgekickt werden wollen, wenn es direkt zu sexuell aussieht. Fand ich interessant. Das hat sich mir noch nie überlegt. So.
Ja, das ist spannend. Ja, und das sehe ich auch auf jeden Fall. Also die Vielfalt auch an Farben. Es ist nicht mehr alles nur rosa oder rot, was eben irgendwie für Frauen produziert wird. Und auch von den Formen oder von den Oberflächen, von den Materialien ist es auf jeden Fall vielfältiger geworden.
Auf jeden Fall.
Und es gibt wirklich schicke Toys. Und es gibt auch zum Beispiel Toys, die dann so einen Designpreis oder so gewinnen.
Genau, ja. Und wenn wir bei Vibratoren sind, also jetzt die Auflegevariante haben wir nochmal erklärt, dann die, es gibt die eben stabförmigen, wo dann aber noch am Schaft so zur Klitorisstimulation noch so ein kleines Teil ist. Man nennt es auch oft so ein Hase, einen Rabbit-Vibrator, ne, der dann auch nochmal quasi gesondert die Klitoris stimulieren kann. Also das war zum Beispiel auch dabei so einer, dass die den getestet haben. Und das Ding ist bei Vibratoren, es gibt auch noch Druckwellenvibratoren, die so ein bisschen, das geht dann nochmal in eine andere Richtung, durch so pulsierende Luftdruckwellen das Gefühl simulieren wie beim Oralsex quasi.
Genau, ich beschreibe das immer meinen KundInnen als so eine Art Nuckeln. Also ich finde, das kommt dem am nächsten. Es geht wirklich um die Klitoris, Eichel drumherum. Genau, wird so eine Art Unterdruck ja produziert. Und das ist wirklich auch ja kein vergleichbares Gefühl mit irgendwas anderem. Und kommt, würde ich auch sagen, so Oralsex am nächsten.
Ja, also das so der ganze Bereich Vibrator, Vibratoren. Masturbator, haben wir eben schon drüber geredet. Ich habe auch gemerkt, dass dir dieser Begriff gar nicht gefallen hat. Der Fall ist Taschenmuschi. Ich fand es damals so, wie nennt man das? Und es hatte so, der hat glaube ich auch noch diesen Vergleich gemacht, dieser Urologe, dass das irgendwie so aus so einer, wie so eine LKW-Ära kommt, LKW-Fahrer-Ära. Mhm. Also sehr Klischee, Klischee, Klischee. Aber vielleicht kann man sie ja trotzdem mal ganz neutral beschreiben. Es geht darum, da wird der Penis umschlossen. Manchmal ist es elektronisch, manchmal nicht. Man kann es durch eigene Handbewegung dann bei der Masturbation einsetzen und dann innen gibt es so Noppen und Rillen.
Genau, auch in verschiedenen Formen und es gibt ja auch so zum Beispiel auch Marken, die so kleine wie so Eier produzieren, also wo wirklich gar nicht das so groß ist wie jetzt diese Taschenlampenform, sondern eigentlich nur noch so die Eichel, die Penisspitze stimuliert werden kann und dann ja in verschiedensten Formen und Rillen.
Ja, und dann die Analplugs. Die getestet worden sind. Das ist so von der Form her oft so eine konische Form. Also was wichtig ist, glaube ich, bei Analplugs ist, dass es unten so eine breite Basis gibt, dass zu tiefes Eindringen verhindert wird.
Genau, dass es nicht reinflutscht, ne? Weil das natürlich auch sein kann, dass das Analplug sich so ein bisschen reinzieht und gleichzeitig soll es natürlich auch nicht so schnell rausflutschen. Deswegen hat es eben unten auch nochmal diesen Stab, dass es quasi auch richtig fest erstmal drin sitzt und dann kann man es aber trotzdem rausziehen.
Das kann man im Grunde benutzen zur analen Stimulation oder auch zur Vorbereitung für Analverkehr. So kann das genutzt werden. Und die getestet worden sind bei Stiftung Warentester, waren auch zwei Modelle oder so dabei, wo Glitzersteine am Ende dran sind. Das ist dann fast wie eine Art Schmuck für den Anus.
Ja, da gibt es ganz viele schöne Verzierungen. Ne? Das kann natürlich auch toll aussehen, wenn man auch vielleicht dann Unterwäsche trägt, wo das so ein bisschen rausblitzt. Es gibt aber auch so wie so Pferdeschweife oder alles Mögliche, was da dranhängt. Also so Unicorn-Schweife. Genau, also da ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und ich würde sagen, der Diamant ist auch so ein bisschen so ein Klassiker. Wieder.
Diamant ist ein Klassiker? Unicorn-Schweif habe ich noch nie gehört. Finde ich, okay, interessant. Das hat sowas, ja, hat was. Ja, was würdest du sagen jetzt von allem, was wir gehört haben, also auch nochmal kurz nochmal weg zum Test rausgezoomt, wenn man jetzt überlegt, mit irgendwas einzusteigen in seinem Leben, in Sextoys und am Anfang steht, was ist für wen gedacht, würdest du sagen?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Also wenn ich diese Frage gestellt kriege,
wenn Leute
von
reinkommen
KundInnen,
zu dir ja und sagen, womit kann ich starten?
Oder auch wenn ich jetzt eine Beratung hätte, jemand würde mich fragen, dann ist natürlich immer die Frage, was hat sich bis jetzt gut angefühlt? Also ne, es gibt Menschen, die sagen, oh, ich finde es total toll, meine Klitoris zu stimulieren. Das ist genau das, was ich brauche. Es fühlt sich immer gut an. Dann würde ich da auch hingehen und ne, irgendwie Druckwellen, Vibrationen, Auflegevibrationen, da mir was anschauen. Und wenn eine Person sagt, ich möchte total gerne irgendwie vaginal eine Stimulation haben oder möchte meinen Penis irgendwo einführen, weil ich das gerne mag, weil ich das genau das für mich gut funktioniert, dann würde ich dahingehend erstmal beraten. Also ganz am Anfang erstmal die Sachen, von denen man weiß, dass die gut funktionieren. Und dann ist natürlich immer, muss ich auch ehrlich zugeben, so ein bisschen so ein Risiko auf, wenn man was ausprobiert, was man bisher noch nicht gemacht hat. Das kann dann sein, dass es total toll ist und es sich total gelohnt hat, dieses Toy zu kaufen. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich merke, das ist es nicht. Und das ist auch, glaube ich, manchmal so eine Hürde für Personen, sich so ein Toy zu kaufen, weil ich das dann ja auch nicht umtauschen kann. Und das ist auch so ein bisschen so ein Tabu, das weiterzugeben.
Es gibt keinen Second-Hand-Markt dafür. Also zumindest, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ob man bei irgendwie eBay-Kleinanzeigen gucken könnte. Ich weiß nicht, ich glaube, weil es ja auch den Intimbereich betrifft, fände ich es auch komisch, sowas Secondhand zu kaufen.
Ja, also ich empfehle schon KundInnen manchmal, wenn es wirklich nicht so toll ist, kannst du es auch wirklich
Freundinnenkreis
einfach gut, steril weitergeben und also desinfiziert weitergeben. Und ich möchte so ein bisschen auch Normalität dafür schaffen, also dass es einfach ja so gängiger ist, weil es ja schade ist, weil ich auch das selber kenne und auch von anderen natürlich kenne, dass sie sagen, ja okay, ich habe halt zu Hause irgendwie 5 Sextoys, die ich gar nicht benutze.
Ja, das ist halt das Ding. Manchmal kauft man Sachen, die man dann irgendwie merkt, das war nichts für mich und das ist die große Frage, was macht man eigentlich damit? Ja. Auch interessant.
Aber man kann auch so ein bisschen, also ich sag mal, wenn man weiß, es funktioniert für mich gut, so und so stimuliert zu werden, dann kann man da sich so ein bisschen was trauen. Ne? Also wenn ich genau weiß, ich mag es überhaupt nicht mehr, was einzuführen, dann kaufe ich mir natürlich keinen irgendwie Vibrator oder Dildo, den ich einführen muss. Und wenn ich aber merke, oft, ich finde es schön, anal stimuliert zu werden, ich finde es schön, mir so eine Fingerkuppe oder einen Finger reinzustecken in den Po, dann würde ich sagen, dann probier doch mal ein Analtoy. Ne? Also so ein bisschen, dass man so die Hinweise hat man vielleicht schon vom Körper, die Signale hat man schon so ein bisschen bekommen.
Würdest du sagen, dass bestimmte Toys sich mehr für Solosex eignen und bestimmte Toys auch ganz speziell vielleicht für Paarsexualität gedacht sind?
Ja, es kann beides sein, denke ich. Also da kommt es auch wieder sehr drauf an. Es gibt schon Toys, die auch so, ich sag mal, dafür da sind, dass sie noch mit einem Penis oder mit einem Dildo eingeführt werden und gleichzeitig zum Beispiel auch die Klitoris-Eichel stimulieren. Und es gibt extra ja auch so PartnerInnen-Sex-Toys. Cool ist aber, finde ich, auch immer, wenn man es so oder so nutzen kann.
Ja.
Aber es gibt Sachen auch, wo ich sagen würde, je nachdem in partnerinnenschaftlichen Sex, wenn ich jetzt da sehr viel in Bewegung bin und es ist vielleicht ein Toy, was so ein bisschen gezielter sein muss, dann ist es vielleicht nicht so praktisch. Mhm. Also auch jetzt bei so Auflegevibrationen, da denke ich jetzt auch gerade dran. Das ist ja so ein bisschen so gedacht, dass ich mich hinlegen kann, das auflegen kann, vielleicht auch so hands-free, also ne, ohne dass ich meine Hände da benutzen muss. Ich kann mich vielleicht drauflegen auch. Und wenn ich jetzt irgendwie, je nachdem, in einer Position bin, wo ich das dann festhalten muss, ist das vielleicht ein bisschen unpraktisch.
Ja.
Also da kommt es dann eben auch wieder drauf an, wie habe ich Solo-Sex und wie habe ich partnerinnenschaftlichen Sex.
Mhm. Ja klar, das ist natürlich auch sehr individuell, je nach Bedürfnis. Ne?
Genau, es kann aber natürlich auch total hilfreich sein, einen Toy zu benutzen für partnerinnenschaftlichen Sex. Ich habe jetzt gerade mal so ein Szenario im Kopf, dass eine Person mit einem Penis gerne stimuliert werden möchte oder vielleicht auch penetrieren möchte, aber eine andere Person einfach den Penis nicht gern aufnehmen möchte, dann kann natürlich, man kann natürlich auch vielleicht mit der Hand stimulieren, aber auch wenn das nicht gewünscht ist, dann könnte man so eine...
so ein Masturbator genau, sozusagen man, als Add-on verwenden, genau, um ne? diese Stimulation gemeinsam zu erleben, genau, ohne dass es jetzt der eigene Körper ist, in den eingedrungen wird.
Ja, das ist dann total hilfreich. Oder auch natürlich, wenn ich zum Beispiel Analsex haben möchte zur Vorbereitung, dann könnte ich auch erstmal einen Plug ausprobieren, bevor ich einen Penis oder einen Dildo einführe. Also so Toys können auch wirklich so ein bisschen hilfreich sein, um bestimmte Bedürfnisse auch erfüllen zu können.
Ja, das ist vielleicht so diese Suche nach, was gefällt mir nicht, was fühlt sich schön an für mich oder was nicht. Das kann auch sozusagen unterstützt werden dabei.
Genau, und auch ne, zum Beispiel sich gegenseitig zu zeigen, wie man gerne stimuliert wird, ist ja auch eine schöne Möglichkeit, sich so ein bisschen zu zeigen, wie es klappen könnte oder was man sich wünscht. Ne? Und auch wenn zum Beispiel eine Person gerade keine Lust hat, dann könnte auch die andere Person sich selber stimulieren und dann auch vielleicht ein Toy nutzen. Oder vielleicht ist es auch für die eine Person dann okay, das Toy zu bedienen, sage ich jetzt mal, oder das Toy zu nutzen.
Das ist ein gutes Stichwort, das Toy bedienen. Da gibt es einen Punkt, vielleicht nehme ich den zuerst auf. Nämlich, es gibt Toys, die getestet worden sind, die mit App gesteuert werden können. Die sind dann auch ein bisschen teurer. Das ist so zwischen 95 und 150 Euro. Und das war so eine Idee, das ist auch interessant für Menschen mit Fernbeziehung. Also, dass man dann beim, weiß ich, Telefonsex oder was, dass man während man redet miteinander, dass man dann noch die Möglichkeit hat, vielleicht über eine App eben das Toy des anderen, das eingeführt hat oder wie auch immer nutzt, zu stimulieren, so. Aber was bei Stiftung Warentest rausgekommen ist, da sind die halt richtig mies in Sachen Datenschutz. Also da senden solche Toys in Teilen Nutzerstatistiken, User- oder Gerät-IDs. Und das fand ich richtig krass, das ist bei einem Toy, das heißt Lush 4 oder Lush 4. Da werden sogar Daten an ChatGPT weitergegeben, wo ich so dachte, oh mein Gott, in was für ein Zukunftsszenario rutschen wir da rein, wenn Geräte immer weiter vernetzt sind und dann weiß irgendwie die KI am besten noch, wann und wie viel Sex hatte ich, in welcher Ausprägung und so weiter. Also das fand ich krass. Ich habe wirklich selber mir im Kontext mit Sextoys noch nicht so viel Gedanken zu Daten gemacht, weil ich diese App-gesteuerten noch nicht so auf dem Schirm hatte.
Ja, also ich kenne das, aber ich habe da auch noch nie so über den Datenschutz nachgedacht. Ich habe auch wenige Rückmeldungen, dass es irgendwie Erfahrungen gibt mit den Apps. Aber klar, es ist natürlich ein Punkt, ne? Wenn ich irgendwie eine App nutze, werden immer irgendwelche Daten gespeichert. Und wenn man sich das dann fragt, ob man das möchte.
Ja, muss man, also die Frage ist, ne, was ist das, wenn das dann auch noch verknüpft ist mit ChatGPT, weißt du, da haben wir das Thema hier auch, dass das viele ja nutzen mittlerweile als Paartherapieersatz gefühlt. Und dann erzählst du da vielleicht irgendwelche sexuellen Fantasien parallel, sieht ChatGPT, was du so sexuell machst mit deinem Sextoy. Finde ich irgendwie, ist ein Szenario, was man auf jeden Fall im Hinterkopf haben sollte, wenn man sowas holt. Nochmal ein richtig wichtiger Punkt in dem Test sind Schadstoffe. Bei Stiftung Warentest wurden 3 Sextoys getestet, die erhalten höhere Mengen gesundheitsschädlicher Substanzen. Das ist zum einen, ich habe dir hier so Abbildungen mitgebracht vom Test, das ist ein Dildo, der heißt Pipe Dream. Dann auch, von dem haben wir schon geredet, vom Flashlight Masturbator und weil wir ja auch gesagt haben, ne, teilweise sehr viel so Drogeriegeschichten sind dabei, Rossmann Vibrator ist da auch dabei. Und was bedeutet das? Die halten alle hohe Mengen von Nonylphenol. Und das wiederum ist ein Stoff, der kann den Hormonhaushalt beeinträchtigen. Also es kann sogar vermutlich fortpflanzungsschädigend sein. Was ich wichtig finde, die schreiben halt bei Stiftung Warentest, dass alle Grenzen der EU-Chemikalienverordnung eingehalten werden da. Und trotzdem geben sie halt in dem Punkt die Note ausreichend, also eine 4, weil sie sagen, es sind schon solche Mengen nachweisbar. Das ist so ein Ding, ne? Weil es ist ja viel Plastik. Also jegliche Sextoys, es ist Plastik. Und die Frage ist so ein bisschen, was führe ich mir da ein? Was lasse ich da in meinen intimsten Bereich an die Haut?
Ja, also es gibt nicht nur Plastik tatsächlich, ne? Also es ist eben natürlich.
Es gibt auch Glas, genau, beispielsweise bei den Dildos, ne? Oder Holz, ja,
genau.
Klar.
Also Metall, Glas und eben Silikon, würde ich sagen, sind Silikon, so die häufigsten. Es gibt aber auch noch andere so synthetische Materialien. Und genau, dann spricht man eben auch so von so Body-Safe-Materials, dass man eben guckt, dass die eben genau auch im Körper sicher sind.
Mein Ausdruck Plastik war auch falsch, das ist so in meinem Kopf, das ist so Plastik, ja, ja. Klar, Silikon ist auch nochmal anders, ja.
Genau, aber es ist also gerade für mich auch erschreckend. Ich finde es auch spannend, dass die dann diese Grenzen einhalten und aber trotzdem
so ganz knapp so dran sind, dass du halt sagen kannst, oder zum Beispiel, was krass war, fand ich auch wichtig, weil viele von uns, wenn sie an Schmuck oder so denken, bei Nickel drauf achten, weil viele ja eine Nickelallergie haben. Und da ist zum Beispiel der Ladekontakt vom Rossmann-Vibrator, also Rossmann-Vibrator hat sowieso in dem Punkt dann mangelhaft bekommen, eine 5, weil er gibt mehr Nickel ab, als gesetzlich laut Grenzwert erlaubt ist. Und Nickel kann ja eben Allergien auslösen. Also, und es gibt sogar teilweise Studien, die sagen, Verdacht krebserregend und so weiter.
Okay, das ist echt heftig. Auch, also mit Nickel hätte ich jetzt zum Beispiel gar nicht gerechnet. Mhm. Das ist schon spannend. Ja, aber ne, man kennt es vielleicht, kennst die ein oder andere Person auch, wenn man so ein Toy auspackt, in die Hand nimmt, dass man schon mal so auch vom Geruch so ein bisschen Unterschiede merkt. Also genau, je nach Preisklasse, dass es schon so ein bisschen verwunderlich ist. Und ja, es ist natürlich total wichtig, da auch zu gucken, was ist das für ein Material. Und das muss ich ehrlich zugeben, das weiß ich auch nicht von allen Toys immer, die ich verkaufe, was jetzt genau da drin ist. Ich weiß bei uns auf jeden Fall, dass alles bodysafe ist. Aber sobald man natürlich irgendwie in einen Shop geht, wo es sehr viel Auswahl gibt, gehe ich nicht davon aus, dass da immer alles bodysafe ist. Es sei denn, es sind halt Shops, die darauf achten. Ne?
Ja, die Frage ist auch noch ein Faktor, den Stiftung Warentest sich angeschaut hat, Gebrauchsanweisung. Also allein wirklich, wie darf ich es nutzen oder nicht? Und da ist so ein Ding, gerade diese günstigen Modelle, die man mal eben in der Drogeriemarktgeschichte-Ecke da kaufen kann, dass die keine gute Nutzungserklärung haben. Also wie ist das im Intimbereich einzusetzen? Ist es nur vaginal oder geht auch anal? Und da haben die halt auch aufgemacht, da gibt es dann halt die Gefahr, wenn das nicht deutlich benannt ist und jemand benutzt das auch anal, dass das wirklich in den Po reinrutschen könnte. Ich meine, wir hatten auch schon Folgen hier in Eine Stunde Liebe, dann ist von Notaufnahme die Rede und wie werden bestimmte Dinge dann wieder wieder rausgeholt quasi. Das ist auch eine Geschichte für sich.
Ja, absolut. Und auch bei so analer Vibration, das ist auch nochmal was anderes als so vaginale Vibration. Ne? Also es kann schon auch einen heftigeren Impact haben, würde ich jetzt sagen.
Verletzungsgefahr, ne?
Genau, also da, ne, irgendwie so, würde ich auch sagen, muss man sich vorsichtig rantasten. Und da gibt es ja schon auch bewusst extra Analvibratoren. Genau, haben wir noch eine neue Kategorie Vibratoren aufgemacht, aber genau, die auch natürlich dafür gedacht sind. Und wenn ich mir dann so, je nachdem, was das für eine Form hat, und ich sehe hier, okay, es könnte jetzt auch so ein bisschen so eine Prostataform haben. Also sind oft diese Toys, die so ein bisschen so G-flächenmäßig geformt sind. Das ist ja ein bisschen ähnlich auch wie so Prostata-Stimulation, ne? So ein bisschen diese Kurve. Aber ne, wenn das eben so geformt ist, dass das nicht sicher ist und dann habe ich da noch Vibration und baller mir da Stufe 5 rein irgendwie, dann kann voll das schon gefährlich sein.
Und dann gibt es einen hier, der ist bei dir, der ist so blau-rosa, der heißt Mystic Dragon. Der hat so eine,
ja. Das ist ja schon sehr schön, muss ich
der
sagen.
Ist ästhetisch ist er irgendwie interessant anzusehen.
Auch ein bisschen Unicorn-mäßig wieder.
Ja, Unicorn-mäßig. Und da ist dann zum Beispiel, das ist ein Dildo, da schreibt Stiftung Warentest, der ist eigentlich zu groß für einen Analgebrauch, weil es Verletzungsgefahr gibt. Aber der Anbieter beschreibt es anders. Ja. Also auch das gibt es, dass eine Gebrauchsanweisung dabei ist. Und die machen so einen, ja, kannst du sowohl als auch benutzen draus. Und das ist aus der Testerfahrung jetzt von Stiftung Warentest nicht so. Finde ich auch irgendwie einen spannenden Aspekt, dass man halt aufpassen muss. Ich meine, gut, ich finde, da muss der gesunde Menschenverstand auch ein bisschen noch, ne? Wenn du ein Toy hast und du weißt jetzt nicht, wie kannst du es nutzen, dann merkst du hoffentlich auch, wenn es zu groß ist oder zu weh tut, dass du stoppst und dass du es jetzt nicht irgendwie versuchst.
Ja, würde ich dir auch zustimmen, aber wenn wir uns anschauen, was du eben auch benannt hast, so Notaufnahme, was sich Menschen einführen, es kann natürlich manchmal auch sein, dass das irgendwie auch ein Kick ist oder ein Kink wirklich auch vielleicht.
Dass es besonders groß sein
genau,
soll.
Genau, aber
ja,
wenn das dann auch da steht, es wäre immer wünschenswert, dass dann auch da steht, zum Beispiel auch, mir ist gerade auch eingefallen, das weiß ich auch gar nicht, ob das in so Gebrauchsanweisungen steht, zum Beispiel auch mit so Gleitgel zu arbeiten.
Super,
ne?
Wichtiges
oder
Thema.
Eben auch vorher zu reinigen. Also da gehe ich mal von aus, das steht drin, aber ich weiß es auch nicht. Und ne, das
steht
auch
teilweise nicht drin.
Auch mit Gleitgel, das weiß ich schon, dass es auch bei den Toys oft drin steht, weil sie sich damit natürlich auch rechtlich absichern wollen, dass zum Beispiel bei Silikon man kein Silikongleitgel nutzen soll, weil es porös werden kann. Kann ich auch zu sagen, wenn man es reinigt, kann man das machen, aber es ist natürlich safer mit zum Beispiel wasserbasiert. Aber
also das genau, ist nochmal wichtig, so vielleicht Sachen, sagen wir das nochmal. Eigentlich bei jedem Toy, wenn du es, kann man das sagen? So wirklich, egal welches Toy du benutzt, immer Gleitgel, kann man diese Regel mitgeben? Bei den Auflegvibratoren vielleicht jetzt nicht, musst du nicht, aber es ist immer besser mit Glidegel.
Ich würde sagen, beim Einführen, wobei, wenn man jetzt wirklich vaginal einführen möchte, ne, dann würde ich sagen, kommt es drauf an, wie man das sonst handhabt auch. Wenn man zum Beispiel Heterosex hat. Ansonsten, genau, würde ich immer gucken, wie fühlt sich das mit dem Material an. Das ist natürlich anders als irgendwie Haut. Und wenn man dann merkt, es ist nicht easy einzuführen, dann würde ich Glidegel nutzen.
Und aber dann nochmal diese Unterscheidung, vielleicht ganz deutlich, es gibt eben dieses silikonbasierte Glidegel oder aber auch ölbasiert. Und die eigentlich im Kombi mit Sextoys schon mal ausschließen.
Also Öl geht, Wasser geht auch. Was schwierig ist, ist Silikon und Silikon. Und bei Öl ist auch wieder tricky mit Kondomen zum Beispiel. Ne? Da muss man auch aufpassen, wenn man dann noch Kondome benutzen möchte. Das kann eben auch das Kondom beschädigen. Aber bei, man kann sich eigentlich merken, Silikon und Silikon wird nicht empfohlen. Aber wie gesagt, also wir empfehlen das oder ich empfehle das auch, wenn man sagt, ich liebe aber silikonbasiertes Glidegel, dann sollte man es einfach danach direkt reinigen. Man soll es halt nicht lang drauf lassen.
Vielleicht machen wir hier einen kurzen Service-Break zum Thema Reinigung. Wie reinigen wir denn am besten?
Eigentlich reicht so eine natürliche Seife, die so einen natürlichen pH-Wert hat, mit warmem Wasser. Also man braucht kein extra Sextoy-Reinigungsgel.
Was sie auch teilweise verkaufen wollen.
Genau, habe ich auch schon mal gekauft. Man braucht auch keinen Desinfektionsspray oder so. Ne? Also Seife wäscht alles weg. Da einfach gucken, das ist auch so eine natürliche pH, natürliche Seife.
Weil Desinfektionsspray ist ja auch Alkohol drin, wo ich so denke, das ist auch wieder ein bisschen tricky nachher mit, wenn das wieder im Intimbereich ist, kann das auch Allergien auslösen.
Und man wäscht damit ja auch nichts weg. Also man desinfiziert ja, da kann ja trotzdem Schmutz sein, wo ich dann drüber sprühe oder so. Das hat mich auch schon immer so ein bisschen gewundert. Man kann natürlich auch so ein Reinigungszeug kaufen, ne, wenn man das irgendwie möchte. Aber da würde ich dann auch gucken, was ist da drin. Und dann einfach wirklich gut auch vor allem, ne, es gibt ja manchmal auch Ritzen und Rillen und so und da auch mal richtig rein. Und dann einfach direkt danach entweder mit einem frischen Handtuch abtrocknen oder kurz in der Luft trocknen lassen. Aber sollte eigentlich eher abgetrocknet werden.
Und dann, wie bewahrt man es am besten auf?
Ja, da gibt es so zum Beispiel so kleine Säckchen.
Stoffbeutelchen.
Stoffbeutelchen. Es gibt auch manchmal tatsächlich bei den Toys, oder ich würde sagen häufiger auch eine Verpackung dazu, also so ein Säckchen oder irgendwas, wo es drin aufbewahrt werden kann. Mhm. Kann natürlich nervig sein, wenn man dann irgendwie super viele Verpackungen, auch die teilweise größer sind.
Absolut, aber es gibt so Leute, die haben so eine Kiste und da steckt dann alles drin, irgendwie runter unter das Bett so, ne? Und das ist, glaube ich, wirklich, das steht auch nochmal hier im Test deutlich drin, die können je nachdem die verschiedenen Materialien, wenn die aufeinander liegen, das ist auch irgendwie so ein Thema, ne? Dass das nicht gut ist.
Genau, also man kann das natürlich in einer Kiste aufbewahren, wichtig ist aber, dass sich die Toys nicht berühren.
Oder einzeln halt
genau,
verpackt,
also es gibt auch so Experimente, die kenne ich auch aus dem Internet, wo eben so verschiedene Toys mit so Weichmachern und sowas einfach in so ein Glas gesteckt wurden, ich glaube mit Wasser, und dann nach einer gewissen Zeit vermischen die sich alle zu einem Toy. Genau, also das ist ziemlich heftig zu sehen. Und das sind dann eben keine Body-Safe-Materials. Und wenn man die dann eben so zusammenlegt, dann kann das passieren. Und das sollte natürlich nicht passieren.
Das auf keinen Fall, auf keinen Fall. Vielleicht können wir nochmal eben, dieses sollte nicht passieren, nochmal vielleicht zum Thema Sextoy-Fails kommen. Weil du ja auch viel Beratung machst oder auch mit Leuten im Gespräch bist. Was hast du da alles schon mal gehört oder mitbekommen an Fails?
Also es gibt natürlich dieses Horrorszenario des Analplug Steckenbleibens. Das ist so eine Geschichte, genau, ne, dass eben auch, wenn dieser Diamant, den du eben benannt hast, oder dieses Ende halt zu klein ist, ne, und dann vielleicht auch noch ein leichter Druck darauf ausgelöst wird oder so, dann kann das halt, sag ich mal, vom Arsch verschlungen werden.
Oh Gottes Willen, ja, das ist sehr plastisch, ja.
Genau, ist eine Geschichte, die ich kenne.
Und dann ab zum Krankenhaus oder zur Ärztin, was muss man da machen?
In
oder
so Fällen versuchen? Natürlich immer erstmal gucken, wie fühlt sich's gerade an, ist da irgendwie eine Wunde oder so, im Worst Case auf jeden Fall untersuchen lassen. Ne? Da kann man aber auch immer schauen, ist klar, fühlt sich das vielleicht mal erst ein bisschen komisch an. Wenn das irgendwie nach dem Tag besser ist, dann glaube ich, ist es auch in Ordnung. Am besten immer einmal abklären lassen. Mhm. Oder eben auch von ich sag mal, etwas billigeren oder billiger verarbeiteten Toys. Da kenne ich auch eine Geschichte von so einer Analkette, wo mit so einem Seil quasi so Kugeln aneinander gebunden sind. Und dann ist einfach so das Ende von dem, dem Seil so ganz spitz, ne? Und einfach nicht gut verarbeitet. Und dann, dass es eben so wehtut auch, ja. Wenn man was aufnimmt. Genau. Also das kann halt immer sein, auch bei so billigeren Sachen, dass wenn man das dann aufnimmt, wenn man sich das einführt, dass das dann einfach auch Verletzungen mit sich bringt. Das, da sollte man auf jeden Fall drauf achten.
Absolut, das ist natürlich echt das Schwierigste im intimen Bereich, wenn man sich da Verletzungen zuzieht, das ist schwierig. Da sollte man wirklich aufpassen. Ich mache vielleicht nochmal so eine Zusammenfassung, was bei Stiftung Warentest halt auffällig war, was nicht gut gelaufen ist. Machen wir erstmal vielleicht die Sache, die nicht gut gelaufen ist. Eben diese Schadstoffe, die gefunden worden sind, wo man halt eben vielleicht drauf achten sollte, wenn man was holt. Body Safe Material, finde ich, das kann man sich mal merken. Und dann eben vielleicht nicht zum allergünstigsten greifen. Dann schwache Kennzeichnung, dass es zu wenig Infos für NutzerInnen gibt in Teilen, wie es zu gebrauchen ist, ob vaginal, anal oder beides oder nicht und so weiter. Dass man da vielleicht auch nochmal den eigenen Sachverstand sonst anschaltet, ne, wenn man ein Toy hat, in welcher Kombi ist das nutzbar? Und eben, was ich vorhin meinte mit der App-gesteuerten Geschichte, Mängel im Datenschutz. Ne? Dass das Thema eigentlich im digitalen Zeitalter auch unsere Sextoys immer mehr betrifft. Wobei, es wurde auch noch angemerkt, das sind alles Toys, die du auch ohne diese Apps nutzen kannst. Ja. Immerhin das. So. Das heißt, du kannst sie dann auch super safe ohne Nutzerangaben und so weiter nutzen. Aber dann ist dieser Fernbeziehungskick dann nicht dabei, dass du vielleicht fernsteuerst für deine Partnerperson.
Ich habe auch noch bei den Apps daran gedacht, dass es auch super cool sein kann für Menschen mit Behinderungen.
Ja.
Ne, da gibt es natürlich auch Sachen, die zum Beispiel sowas mit bedenken, dass ich vielleicht irgendwie körperlich nicht alles so nutzen kann wie andere Personen. Genau, das wäre natürlich auch eine coole Möglichkeit, vielleicht mit einer App. Es gibt ja auch so Sexualbegleitung, wo dann zum Beispiel eine Person das steuern könnte. Aber dann ist natürlich richtig doof, wenn man eben sich nicht sicher sein kann.
Was die
mit
Daten
dem
angeht.
Datenschutz. Genau, und es gibt auf jeden Fall, das kann ich auch sagen, ich kenne in Berlin, in Hamburg, in Köln, also da, wo ich arbeite, auch Shops, die komplett bodysafe sind. Und ich würde jetzt mal so sagen, die großen Online-Shops, die es so gibt, die sind alle nicht 100% bodysafe. Also ist jetzt mal so meine Perspektive. Das kann natürlich total erleichternd sein, wenn man einfach weiß, okay, da gibt es einen Shop, also auch die in Berlin, Hamburg und auch wir können auch online verschicken, dass man einfach weiß, okay, alles, was ich hier kaufe, ist absolut sicher. Weil sonst muss ich halt bei jedem Toy irgendwie recherchieren.
Vielleicht auch wichtig, dass ihr auch online verschickt, weil ich glaube, vielleicht, also es ist nicht mehr wirklich so wie, also ich denke jetzt, ich sag's wie es ist, ich denke an sowas wie Beate-Use-Zeiten. Da war ich irgendwie als Teenie in Köln unterwegs und da gab's immer diesen Sex-Shop-Laden und dann ist man so dran vorbeigelaufen und hat immer so gekichert, guck mal, da ist das. Und es war wirklich schmuddelig irgendwie, ne? So sind die Läden ja heutzutage nicht, die das anbieten. Ich alle nicht, es gibt beides.
Ich war nämlich letztens hier, ich weiß nicht, es kennen bestimmt Leute aus Köln, hier ist nämlich so ein riesengroßer Erotik-Store, da war ich letztens zum ersten Mal drin. Und ich fand's großartig, aber das ist halt, da sieht man
also es
auch.
Es gibt es auch noch.
Genau,
okay,
und man sieht auch die Preisklasse. Ne? Ich habe mir sogar
direkt
auch
günstiger
was gekauft. Ja. Ich fand es spannend, auch zu gucken, was es gibt. Aber man sieht auch, finde ich, manchmal an der Aufmachung, wenn man die Sachen riecht, man sieht auch, sind hier hochwertige Produkte verkauft oder ist das so ein Discounter für Sextoys?
Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, wenn man Hemmungen hat, generell irgendwo hinzugehen und physisch irgendwo sich Packungen anzugucken und zu vergleichen und Gespräche vor Ort zu haben und wirklich so, man ist ja auch heutzutage, lassen sich Leute lieber alles online schicken, dann gibt es diese Möglichkeiten auch.
Auf jeden Fall. Trotzdem empfehle ich, also gerade was ich auch benannt habe, diese Shops, das sind alles super schöne Atmosphären, da kann man hingehen.
Boutique-Atmosphäre eher.
Genau,
ne?
Es ist nicht so, dass man irgendwie komisch angeguckt wird, sondern es ist total normal, dass da auch Sextoys gezeigt werden, auch mit anderen Produkten zusammen vielleicht. Und es ist natürlich total toll, ein Toy erstmal in die Hand zu nehmen. Also
das
ich
ist dann der Moment,
immer,
dass du so ein Gefühl dafür bekommst.
Genau,
kann das
in die Hand
was für mich sein?
Und vor allem, also viel ist ja schon auch mit Vibration. Die Vibrationen sind so unterschiedlich. Also das auch anzumachen, die Vibrationen zu spüren, mag ich diese Vibrationen. Manche gehen so richtig tief ins Gewebe, manche sind so ganz hoch frequentiert. Und das ist so unterschiedlich und so individuell. Deswegen würde ich schon empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat, mal auch anzufassen und auch zu schauen, was liegt gut in der Hand. Ne? Also auch so anatomisch, was kann ich mir vorstellen, irgendwie so in der Hand zu halten.
Ich glaube, mein Gedanke war irgendwie zu sagen, Solche Shops verschicken auch online und man kann auch.
Auf jeden Fall.
Aber es ist Quatsch.
Es ist alles möglich.
Es ist alles möglich.
Genau, man
vor
kann
Ort
auch
hat man
ein
besseres Gefühl. Eben dann hat man nicht diesen Kauf, einen Fehlkauf oder so Moment. Vielleicht noch krasser. Tendenziell fand ich auch spannend, was in dem Artikel stand, dass eben Frauen eher Toys benutzen als Männer und mehr queere Menschen als nicht queere. Luisa, was meinst du, woran könnte das liegen? Vielleicht auch am Orgasm Gap, über den wir immer bei weiblichen Personen sprechen, also Klitorisstimulation, da ist irgendwie immer noch mehr Nachholbedarf, dass das immer mehr passiert zum Beispiel.
Ja, das könnte auf jeden Fall sein. Also dass quasi Personen, die eine Klitoris haben, zum Beispiel mehr auch dieses Bedürfnis haben, noch irgendwas oder noch das brauchen, auch irgendwas machen zu müssen, um eine angenehme Stimulation zu haben, um irgendwie einen Orgasmus zu kriegen oder was auch immer das Ziel ist. Dieser Stimulation. Es gibt aber auch wirklich einfach mehr für Vulven und Vaginas. Und man merkt ja auch schon daran, also ne, wenn wir darüber sprechen, es gibt ja auch mehr Stimulationsmöglichkeiten, die, glaube ich, genutzt werden. Also ich glaube einfach, dass so Männer nutzen nicht alle zum Beispiel anale Stimulation. Und genauso wie bei Frauen zum Beispiel, ne? Aber alleine jetzt zum Beispiel bei Personen, die eine Vulva haben, egal jetzt ob Frau, nicht binär, die haben eine klitorale Stimulationsmöglichkeit, die haben eine vaginale Stimulationsmöglichkeit, dann gibt es eben dieses Auflegen, diese Druckwellenvibration, also da gibt es einfach eine größere Range, plus halt, glaube ich, auch so eine Offenheit, eben auch so verschiedene Stimulationsmöglichkeiten zu nutzen, ne? Ja, in Bezugnahme auf das, was wir auch schon mal besprochen haben, zu so Sex mit Bi-Männern und vielleicht auch was anal aufzunehmen. Genau, da glaube ich einfach, dass es so auch so ein bisschen die Gewohnheit ist, dass auch Männer oder Menschen mit Penis gar nicht so gewohnt sind, auch andere Stimulationsmöglichkeiten zu nutzen. Da geht es einfach oft sehr viel um den Penis, um das Bewegen von Vorhaut oder das Stimulieren von Eichel oder den Penis irgendwo reinzustecken. Genau, das ist nicht so gängig. Es wird nicht so oft auch dieses Bild gezeigt, dass da verschiedene Stimulationsmöglichkeiten da sind.
Und wie ist das nochmal mit dem Punkt, dass auch mehr queere Personen Sextoys nutzen als nicht queere? Woran könnte das denn liegen?
Ja, ich glaube, bei queeren Personen ist es so, dass die ja nicht so diesen eben heteronormativen Erzählungen folgen können und vielleicht so ein bisschen auch ausprobieren müssen, beziehungsweise eben wieder da reinkommen, auch zu schauen, wie können wir uns denn stimulieren, ne, wenn wir eben diesen ganzen Erzählungen nicht folgen können. Ne? Und da kann es zum Beispiel sein, wenn ich jetzt auch an lesbischen Sex denke, dass ich vielleicht trotzdem auch mir was außer Zunge und Finger vielleicht einführen möchte, dann komme ich natürlich automatisch ganz schnell dazu, irgendwie ein Toy zu nutzen. Ne? Oder es kann vielleicht eben auch sein, bei Analsex, dass ich auch da sage, boah, ich weiß nicht, ob ich einen Penis aufnehmen möchte, aber ich mag halt anale Stimulation. Genau, also einfach
und das
die Vielfalt.
Dann, der Analplug kommt dann eher zum Einsatz.
Genau,
oder
also ich glaube, es ist eine gewisse Offenheit da, die automatisch kommt, weil ich mich halt irgendwie so ein bisschen abwende von diesen ganzen heteronormativen Strukturen und gleichzeitig natürlich auch die Kombination an Geschlechtsteilen ist einfach anders und da ist es dann natürlich auch wieder cool, dass es Sextoys gibt, die man nutzen kann.
Dass da auch anderes möglich ist.
Genau,
bei dem Körper, genau.
Und es ist natürlich dann auch wieder eine Frage von Nachfrage und Angebot. Ne? Das ist natürlich ein Riesenmarkt. Und natürlich glaube ich auch, was du sagst, die Orgasm Gap oder dass es eben, ich sage jetzt mal, Personen mit Vulva vielleicht nicht immer das Glück haben, so toll stimuliert zu werden, aufgrund von irgendwelchen patriarchalen Strukturen oder was auch immer, nutzt natürlich der Kapitalismus, nutzt natürlich der Markt diese Möglichkeit.
Das Angebot aufzumachen.
Absolut,
und
ne?
zu sagen, also hier, wenn ihr es nicht von der Partnerperson bekommt, dann
voll.
Besorgen wir es euch.
Das Beste, was einem passieren kann, ne? dass es irgendein Defizit gibt quasi, was aber auch nicht selbstverschuldet ist und dann kann ich die Lösung verkaufen, hier, du brauchst nur das und dann wird alles besser.
So. Die Lösung könnte natürlich auch sein, zu einer Sexualberaterin zu gehen, wie
genau.
Luisa Schröder.
Auf jeden Fall.
Und die findet ihr, ich sag's nochmal, auf Insta unter Lustgenuss. Man kann natürlich eben ganz ohne Sextoys sich in Sachen Sexualität körperlich Dinge überlegen und Annäherung überlegen, die für alle Seiten schön sind und sich gut anfühlen. Auch das, ich will es nochmal betonen, auch das ist natürlich möglich. Luisa, danke für den Besuch in einer Stunde Liebe.
Ja, danke, dass ich wieder hier sein durfte.
Sehr gerne. Komm bald wieder. Also, ich will abschließend noch zum Sextoy-Test von Stiftung Warentest sagen. Von 19 Toys, da hatte ich ja am Anfang schon gesagt, werden nur 7 als unbedenklich nutzbar eingestuft. Welche das sind, das könnt ihr auf der Seite von Stiftung Warentest für 4,90 € euch konkreter anschauen. Diese Ergebnisse gegen diese Gebühr könnt ihr dann ein PDF runterladen. Ich kann euch aufzählen, welche Toys alle im Test sind, damit ihr vielleicht abgleichen könnt. Habe ich so eins zu Hause rumliegen? Will ich dazu mehr wissen? Wenn es um Sicherheit geht, also eben Schadstoff, für Verarbeitung, Gebrauchsanweisung, Datenschutz oder gibt es auch ganz gravierende Mängel, das wird da auch aufgezeichnet. Wie sieht's aus mit dem Material? Was sind technische Merkmale? All das ist so aufgedröselt bei Stiftung Warentest. Was aber nicht getestet wurde, das ist auch wichtig vielleicht zu betonen, sowas wie so eine Art Orgasmusquote. Weil klar, wir sind anatomisch alle individuell, da kann man auch nicht sagen, so das ist jetzt ein Teil mit der besten G-Punkt- oder Klitorisstimulation oder beste Prostatastimulation, Penisstimulation und so weiter und so fort. Ist ja auch die Frage, wie man es anwendet. Also erwartet bitte kein Ranking mit so einer Art Orgasmusgarantie. Das gibt's nicht, aber es ist trotzdem spannend, sich das anzuschauen. Hier die Liste der 19 Toys, freundlicherweise vorgetragen von Eine Stunde Liebe-Host Gero Simone.
Amorelie Joy Shake Rabbit Vibrator. Doc Johnson Crystal Jellies Realistic Cock with Balls 7 Inch. Durex Play Slide and Ride. Easy Toys Metal Butt Plug. Flashlight Stamina Training Unit Lady. Fun Factory Big Boss. Was? Das ist ja wie Star Wars jetzt. Lelo F1 SV2. Love Honey, Moami Pleasure Air Rose, Lovens, Lush 4, Müller, Young Hearts Purple Vibes, Orion, Accessoire Bizarre, Anal Plug Medium, Ouch, Golden Glitter Butt Plug Set, Beastie Cox, Mystic Dragon, Pipe Dream, King Cock 7 Inch, Rossmann Preventivo, G-Punkt Vibrator, Satisfier, Pro 2 Generation 3, Swacom, Sam Neo 2 Pro, Wald Michels Holdi, Doppelhummel, das mag ich, Womanizer, Next.
So, und jetzt geht's weiter mit dem Liebestagebuch. Manchmal dauert es ja so ein bisschen länger, bis ein richtig großer Traum wahr wird. Aber klar, besser spät als nie. Und so ist das gerade bei Milan und seinem Mann. 1,5 Jahre nach ihrer Hochzeit holen die beiden endlich ihre Flitterwochen nach. Und es geht ab nach Südafrika. Die zwei freuen sich auf Sonne, Safari, Sandstrände. Aber es ist auch nicht nur Freude dabei, es gibt auch ein bisschen Nervenkitzel, denn 3 Wochen so rund um die Uhr zusammen aufeinander hocken kann natürlich auch ein bisschen in der Beziehung eine Belastungsprobe sein. Warum die zwei überhaupt ihre Hochzeitsreise erst so spät machen und warum Milan vor dieser Reise auch ein bisschen Bammel hat, das verrät er uns jetzt in seinem Liebestagebuch.
1 Jahr verspätet die Hochzeitsreise, weil wir es einfach mit bei ihm einen neuen Job, bei mir mit dem Studium nicht geschafft haben. Und wir haben dann das gesagt, wenn jetzt alles bei mir vorbei ist, machen wir diese Reise. Und hatten die jetzt auch lange für diesen Zeitraum geplant, weil es natürlich gerade in Südafrika auch Frühlingsanfang ist und einfach die perfekte Zeit ist. Ja, aber es ist deutlich verspätet und wir merken es auch grundsätzlich. Unser letzter richtiger langer Urlaub war vor 2 Jahren. Und sonst waren wir, glaube ich, Anfang des Jahres einmal 4 Tage in einem Wellnesshotel. Und wir sind auch beide drüber, also auch bei mir mit Job und Masterarbeit schreiben, bei ihm mit enorm viel in der Firma von meinem Vater. Also wir sind beide jetzt auch echt einfach urlaubsreif und ich glaube auch vielleicht sind wir so ein bisschen allem überdrüssig und vielleicht auch deswegen aktuell bei einigen Themen so ein bisschen schwieriger zufriedenzustellen oder beziehungsweise ich glaube einfach mit einer kürzeren Leitung. Also das ist ein bisschen kompliziert dann teilweise. Deswegen müssen wir eben genau gucken, dass wir das auch im Urlaub ausgeglichen bekommen, vielleicht so den Stress, den man mitnimmt, nicht am anderen auszulassen und dann trotzdem diese Entspannung auch zusammen zu erleben. Und ja, ich bin mal gespannt, dass wir so zusammen weggefahren sind. Auch mit so viel Planung hatten wir noch nie. Und ich muss sagen, vor der Planung hatte ich ein bisschen Sorge erst, weil wir vom Charakter super unterschiedlich sind, was Planung angeht. Also ich bin vielleicht manchmal lieber ein bisschen überplanen, hab's nochmal in meiner Excel-Liste und alles sehr, sehr vorbereitet und eher ist, und das ist auch eigentlich was Wunderbares, hat schon so auch diesen Charakterzug, komm, wir gehen einfach rein und das wird schon. Aber da wir gesagt haben, wir machen halt auch eine Rundreise in Südafrika und haben mehrere Stationen, haben wir das echt enorm gut geplant. Da muss ich auch sagen, hat er mich total beeindruckt, weil er so krass organisiert da rangegangen ist und auch genau sich vorinformiert hat und wusste, was er wollte. Also das war eigentlich eine total verbindende Erfahrung, weil das auch echt Spaß gemacht hat, das alles so zusammen zu buchen. Und das bei so einer dreiwöchigen Reise, ich glaube, wir haben da schon 3-4 Nachmittage dran gesessen und recherchiert, geguckt und gerechnet und gemacht und getan. Und trotzdem ist uns beiden irgendwie schon bewusst, dass das jetzt so 3 Wochen aufeinander zu hocken und auch eigentlich ja erstmal in einem Urlaub, zumindest eine Erwartungshaltung, glaube ich, von vielen, erstmal alles zusammen zu machen, dass das schon eine Herausforderung ist. Insbesondere, weil wir uns so in den letzten 1,5 Jahren, ich sag mal, sehr symbiotisch, aber auch so ein bisschen im Alltag von den Dingen, die wir machen, auch wieder so ein bisschen auseinanderentwickelt haben. Wir waren früher so am Anfang der Beziehung, also haben wir alles zusammen gemacht und haben auch, glaube ich, teilweise so ein bisschen unseren eigenen Charakter darüber, nicht verloren, aber es war manchmal ein bisschen schwer zu erkennen, was ist jetzt ein Wir und was ist jetzt ein Ich. Und das haben wir so in den letzten 1,5, 2 Jahren nochmal, auch so mit dem Ausschleichen von Corona, echt nochmal aufgebrochen und haben da auch, glaube ich, beide echt viel draus gezogen. Und wir haben jetzt vor dem Urlaub auch ganz aktiv drüber geredet und auch beide gesagt, jo, wir wissen, das wird eine Herausforderung einfach, weil wir uns teilweise, wenn wir zu viel aufeinander hocken können, weil wir beide starke Charaktere sind und auch so ein bisschen unsere Eigenarten haben, wir können schon manchmal auf die Nerven gehen. Aber da haben wir gesagt, dass wir wirklich versuchen, das dann auch anzusprechen und vielleicht mal, der eine geht zum Sport oder irgendwie mal eine Runde um den Block, dass wir da auch wirklich darauf achten, dass wir das genießen, dass wir da auf unserer Hochzeitsreise zusammen sind und dass wir auch wirklich diese Momente haben, die wir zusammen verbringen, aber dass wir auch gucken, dass wir eben uns genau genug Freiräume schaffen, um eben nicht in so eine Spirale von, wir gehen uns auf die Nerven zu kommen. Und das fand ich auch echt schön zu merken, dass auch er das in der Zwischenzeit genauso sieht und dass er da mindestens genauso ein Auge drauf hat, weil er das auch sehr gut fand, dass ich das so proaktiv angesprochen habe und auch sofort gesagt hat, nee, hätte ich auch noch gesagt. Und ich glaube, das ist uns früher schwer gefallen, das sozusagen, dass man auch wieder Dinge alleine machen muss, weil das ja auch gesellschaftlich oft so ist. In einer Beziehung muss man schon so seine Sachen zusammen machen. Aber wir haben gemerkt, es ist viel schöner, wenn wir uns eben auch was zu erzählen haben und vom Alltag des anderen berichten können, anstatt dass man den ganzen Alltag zusammen verbringt und dann eigentlich, wenn man zu zweit ist, gar keine Themen mehr hat. Und das wird jetzt im Urlaub, glaube ich, schon eine Herausforderung. Aber ich freue mich auf der anderen Seite auch drauf, weil wenn du mit so einem Mindset reingehst, dann hast du ja auch genau eigentlich den richtigen Anspruch daran.
Auf jeden Fall. Und selbst im Urlaub in Südafrika gibt es sicherlich einige Optionen, für ein paar Stunden getrennte Wege zu gehen, um dann nochmal diese gemeinsame Zeit näher zu genießen. Milan und seinem Mann, viel Spaß beim Flittern. So, und euch, danke fürs Zuhören. Ich bin Shani Anwar, bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.